Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. In der Ukraine ist der Sieger der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ein Ukrainer mit russischer Kultur und russischer Sprache. Was das für den Brückenbau zum übermächtigen Nachbarn bedeutet und wie mit Sprache und Kultur Politik gemacht wird, das besprechen wir gleich mit der Kiewer Verlegerin Katerina Mischenko. Dann schauen wir uns an, was extremer Reichtum mit Menschen machen kann. Porträts von Superreichen aus aller Welt in den Deichtorhallen in Hamburg. Wir wollen wissen, warum Theaterschauspieler keine Lust mehr auf bestimmte Bühnenbilder haben. Und wir hören den fernen Klang, dem der Komponist Franz Schreker nachgerannt ist. Und wir gruseln uns beim Sandmann am Residenztheater in München. Auch wenn es jetzt noch nett klingt, das wird sich ändern, diese Stimmung im Laufe der Nacht.
Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst Kind ins Bettchen muss, du hast gewiss noch Zeit.
Also über 30% für einen Politneuling in der Ukraine bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Ein Schauspieler aus einer Serie, in der er einen Präsidenten spielt. Sluha Narodu heißt diese Serie, Diener des Volkes. Einen bodenständigen und ehrlichen Präsidenten, der auch schon mal die Korruption anprangert. Wladimir Zelensky ist sein Name und am Telefon ist die Kiewer Verlegerin Katerina Mischenko. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wladimir Zelensky oder Volodymyr Zelensky, das ist vielleicht auch eine grundsätzliche Frage, wie man eigentlich seinen Vornamen zum Beispiel ausspricht. Ein Ukrainer, der aber mit der russischen Kultur sehr stark groß geworden ist, wie ich lesen konnte, und erst vor ein paar Jahren ukrainisch gelernt hat. Was bedeutet das eigentlich für diese Wahl, wenn jemand wie er, der zwischen diesen beiden Kulturen ja letztlich steckt, gewinnt?
Ja, wissen Sie, das ist eine gute, sag ich mal, deutsche Frage. Hier wird das überhaupt so nicht thematisiert. Also für ukrainische Verhältnisse und Diskurse, die hier geführt werden, ist er vor allem ein Komiker, ein Clown. Und diese interessante Identität wird kaum angesprochen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, man kann beides sagen, Wladimir und Volodymyr. Und in der Ukraine haben wir ja diese interessante bilinguale Situation. Und in diesem Sinne ist Zelensky auch eine gute Verkörperung dieser Situation. Ich glaube auch, dass diese 30% der Stimmen, die er jetzt bekommen hat, laut Befragungen, ist ein Zeugnis dafür, dass ein russischsprachiger Ukrainer in der Ukraine als Präsident gut wahrgenommen werden kann, wenn er für irgendetwas steht, was nicht unbedingt ethnisch
bedingt
ist, abgelesen wird.
Ja. So. Das heißt also, diese kulturellen Konflikte, von denen wir in den letzten Jahren ja auch gelesen und gehört haben, die sicherlich auch aus dem politischen Konflikt herauskommen, dass in der Ukraine auch mit der russischen Sprache, zumindest in der offiziellen Politik, oft distanziert umgegangen wird. Es gab ja viele Debatten über russischsprachige Bücher in Bibliotheken, an öffentlichen Orten, über die russische Sprache in der Konkurrenz zur ukrainischen Sprache. Dass das viel weniger eine Bedeutung hat vor Ort, als wir es im Westen wahrnehmen?
Ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren schon, natürlich ist es vom Konflikt im Osten verursacht, schon diese äußerst patriotische Haltung hatten, in ukrainischer Kultur oder hier in der lokalen Diskussion und die russische Sprache sehr oft als Sprache des Aggressors genannt wurde oder bezeichnet wurde. In diesem Sinne, glaube ich, ist Zelensky wahrscheinlich eine Aussage der Gesellschaft, dass diese Polarisierung nicht weitergehen soll. Und das ist, glaube ich, so eine friedliche und multikulturelle Aussage der Ukrainer.
Ist das auch die Erklärung dafür, dass der Amtsinhaber Petro Poroschenko, der ja sehr auf die ukrainische, auf die kulturelle Identität der Ukraine auch pocht und auf die Sprache auch pocht, dass er so stark verloren hat? Er hat ja bei der ersten Wahl vor einigen Jahren noch 55% bekommen und diesmal nur knapp 18%. Das ist ja ein massiver Einbruch. Ist das auch aus dieser Diskussion heraus zu erklären oder mitzuerklären zumindest?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass er auf so ein konservatives Projekt im letzten Jahr wahrscheinlich gesetzt hat. Also sein Motto Glaube, Sprache, Armee zeugt ja auch davon, dass er jetzt so ein traditioneller, konservativer, ukrainischer, erfahrener wiederum im Gegensatz zu Selenskyj Präsident ist. Und das hat eine Rolle gespielt, auf jeden Fall. Die Soziologen sprechen auch davon, dass Selenskyj so eine Art Vertreter von östlichen und südlichen Regionen ist, die für eine offenere, sag ich mal, ukrainische Identität stehen. Also nicht so ethnisch-ukrainisch fixiert, wie das Poroschenko in letzter Zeit geworben oder auch demonstriert hat. Ich glaube aber, dass wir vor 5 Jahren eine etwas andere Situation hatten. Denn es war eine Post-Maidan-Stimmung und damals war diese kulturelle Frage in der Tat nicht so wichtig. Denn Maidan war ja vielsprachig, russischsprachige Maidan-Teilnehmer, Menschen vom Osten, Menschen von der Krim, also sie waren alle da. Deshalb war das bei der Wahl überhaupt kein Thema. Wir alle sind Ukrainer, alle wollen ein europäisches, ein demokratisches Land aufbauen. Jetzt wurde dieses Land angegriffen und wir müssen es beschützen. Und Poroschenko hat gesagt, ich bin diese Figur, ich bin der Präsident, der den Frieden garantiert, der diesen Krieg so schnell wie möglich aufhört. Und ich werde all diese Wünsche von Maidan-Protesten erfüllen. Ich werde Korruption bekämpfen, ich werde europäische Integration anzielen und so weiter und so fort. Und heute kann er das nicht mehr vertreten. Es ist ja klar, dass er seine Interessen hatte. Deshalb war jetzt diese konservative Idee und eine ziemlich militante Haltung wichtig. Also ich bin derjenige, der den Krieg aufhört. Also das ist überhaupt nicht mehr sein Agenda.
Das ist ihm ja offenbar jedenfalls auch nicht gelungen. Also wir erleben hier immer noch Kriegshandlungen in Donetsk, Luhansk und im Donbass. Heißt das eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, dass der Sieg zumindest in der ersten Runde, aber schon mit großem Erfolg von Volodymyr oder Wladimir Selenskyj vielleicht so eine Art kulturelles Friedensangebot auch an Russland ist und vielleicht sogar, wenn er den Erfolg haben sollte in der zweiten Runde, tatsächlich ein erster Schritt zu einem Frieden, zu einer besseren Zusammenarbeit mit Russland sein könnte?
Rhetorisch setzt natürlich Russland viel auf Kultur, aber das ist, glaube ich, nur die Rhetorik und da ist es nicht so wichtig, inwieweit ukrainische Gesellschaft inklusiv ist in Bezug auf russische Sprache und so weiter. Wir haben noch immer eine bilinguale Gesellschaft und es gibt ja auch so ein Phänomen wie russischsprachiger ukrainischer Patriotismus oder sogar Nationalismus. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, das ist vor allem ein Friedensangebot für die Ukraine und auch der Vorschlag zu überlegen, was ist Dialogbereitschaft in der Gesellschaft? Denn durch diesen Krieg gibt es sehr viel Autoaggression und sehr viel Polarisierung in der Gesellschaft. Das, was wir vor 5 Jahren nicht hatten. Wenn Maidan so eine Einigung der Gesellschaft war rund um soziale, politische Fragen, dann ist dieser Kriegszustand, in dem wir jetzt leben, ein Gegenteil. Und es werden immer wieder neue Feinde gesucht und gefunden und sie sind sehr oft nicht mehr irgendwo in der Außenwelt, sondern in der Gesellschaft. Und das hat mir auch als Person, die im Kulturbereich tätig ist, sehr viel Angst gemacht. In diesem Sinne sind diese 30% für Selenskyj auch eine Art Hoffnung im kulturellen Kontext, dass eine andere Art von Dialog möglich ist in ukrainischer Gesellschaft. Was aber mit der Außenpolitik passiert, ist für mich offen. Ich glaube, dass der Erfolg von Zelensky noch nicht wirklich wahrgenommen wurde. Weder in Europa oder im Westen, noch in Russland.
Katerina Mischenko, Kiewer Verlegerin über den Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Immer mehr Reiche auf der Welt. Doch was macht es mit einem Menschen, wenn er mehr Geld hat, als er ausgeben kann? Wie verändert er sich? Was wird ihm wichtig? Und wofür steht dieser auch hysterische Run auf immer mehr Konsum und Reichtum? Unter anderem auch angefeuert durch Medien wie Instagram. Die Dokumentarfilmerin und Fotografin Lauren Greenfield ist den Superreichen auf der Spur, vor allem in den USA. Und jetzt zeigt sie ihre Fotografien in Hamburg. Und Peter Helling hat sie sich angeschaut.
The point is, ladies and gentlemen, that greed is good.
Gier ist gut, sagt Gordon Gekko. Eine Schlüsselszene aus dem Film Wall Street mit Michael Douglas.
Ich hatte 4 Jahre in der Firma zusammen mit Michael Douglas und dadurch ist die Filmfigur Gordon Gekko für mich persönliche Realität. Ja.
Florian Homm kennt sie, die Welt der Gier. Für ihn war Gordon Gekko ein Held. Er war Hedgefondsmanager, milliardenschwer.
Milliardär werden, den Film habe ich erst 3-mal gespielt, kenne ich. Das Ende war nicht nur gut, ja.
Und jetzt taucht er in Lauren Greenfields Dokumentarfilm Generation Wealth auf. In einer Hotellobby mit Zigarre im Mund. Er hat es geschafft in die Welt der Superreichen. Der Preis?
Guess what? Ich war fucking nicht glücklich.
Er ist irgendwie ausgestiegen. Kaum vorstellbar, dass es aus dieser Welt einen Ausweg gibt. Lauren Greenfield fotografiert seit 1992. Shoppende Kinder, Models, Mädchen mit Magersucht. Es sind Arbeiten, die für sie lange keine Verbindung hatten, kein Narrativ.
But I didn't understand it as a narrative.
Ich habe es nicht verstanden, bis zum Finanzcrash 2008. Da dachte ich, wenn ich zurückgehe und all die Teile des Puzzles ansehe, ergibt sich vielleicht eine Erzählung. Der Crash hat alles in eine Moralgeschichte verwandelt.
Sie will diese Moralgeschichte erzählen, ohne zu moralisieren. Darauf legt die Künstlerin aus Los Angeles Wert. Es ist eine Geschichte vom zu viel an Geld, an Sex, an Gold. Die Welt des Markenfetischismus, die Macht der Schönheitsindustrie. 200 ihrer Arbeiten hängen im Haus der Fotografie in Hamburg. Kleine Formate und meterhohe. Unter den weißen Stahlträgern wirken sie fast wie barocke Altartafeln. Groteske Posen, Spritzen, die in riesige Münder Botox stechen. Kinder wie dressierte, traurige Puppen.
Money, money, money.
What do you want to do with that money, Evan?
Spend it all.
Zwei überdimensionale Füße in goldenen Schuhen, als hätten sich die roten Glitzerpantoffeln von Judy Garland aus dem Zauberer von Oz in pures Gold verwandelt. Das Ende der Unschuld?
So literally the American dream has become the American illusion.
Lauren Greenfield kommt aus einer liberalen Mittelklassefamilie in L.A. Ihre Klassenkameraden waren reiche Hollywood-Zöglinge. In diese Welt musste sie erst mal hineinpassen. Das war die erste Inspiration. Und heute scheint das Prinzip Generation Wealth ganz oben angekommen. Donald Trump ist für sie
the apotheosis of generation wealth.
Die Apotheose der Generation Reichtum. Kurator Ingo Taubhorn.
Es geht Lauren Greenfield weniger um die Darstellung von Reichtum, als vielmehr über den Einfluss des Überflusses. Also insofern ist das schon eine kritische Haltung über Kapitalismus, der in so vielen Bereichen auch auf uns Einfluss nimmt.
Um Gier gehe es längst nicht mehr.
This is about addiction.
Also Sucht. Florian Homm gibt ihr recht.
Zu viel ist niemals genug.
Was am Ende bleibt,
leer. Wie so eine Sexpuppe ohne Luft.
Im Ausstellungsteil Make It Rain sieht man Stripperinnen ihre High Heels in Geldscheine bohren, die jemand gerade in die Luft geworfen hat.
Wenn sie etwas Verrücktes machen wie $5,000 in die Luft werfen, warum tun sie das? Und was sagt es über uns aus?
Ob sie nicht selbst verführt wurde, nach Reichtum zu greifen?
Klar, ich glaube, im Film schaue ich auf meine eigenen Sehnsüchte.
Einmal wurde ihr beim Hautarzt eine Behandlung mit Botox angeboten.
Und ich wusste nicht mal, dass ich Falten hatte. Es war wie im Garten Eden, zu merken, dass du nackt bist. Das brachte mich dazu zu schauen, wie der Druck auf Frauen funktioniert. Bloß nicht zu altern und die ganze Industrie dahinter.
Sie macht sich zum Teil des Spiels, um es zu durchschauen. Als sie kürzlich im Supermarkt eine Hautcreme für $55 kaufen will, funkt ihr aber der eigene Sohn dazwischen.
And he said, put it back.
Die Ausstellung wirkt so opulent, dass man sich manchmal satt sieht. Diese fast pornografische Darstellung des Überflusses, die in Schönheitsoperationen aufgeschnittenen Gesichter.
Insofern ist das natürlich schon auch so eine Tour de force, wo man in seinem Voyeurismus bestätigt wird, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder reflektieren muss, wie wäre es eigentlich mit mir, wenn ich einfach dieses Geld hätte?
Das ist genau die Frage. Die Ausstellung, ja, Höllenfahrt in 11 Kapiteln, sie endet bei einer nackten Frau, die auf dem Boden kriecht und Geldscheine aufsammelt. Ein düsteres Bild.
So I do apologize for such a dark vision.
Lauren Greenfield markiert mit ihrer Arbeit eine Wende, hin zum Exzess. Die Ausstellung im Haus der Fotografie ist sehenswert. Die Mischung aus Videos, großformatigen Bildern und Texten stimmig. Überall findet man Zitate einzelner Charaktere. Sie werden also sichtbar hinter den gespritzten Gesichtern. Aber die würdelosen Posen schmerzen, weil sie wie ein Zerrspiegel funktionieren. Greenfields Prognose, der Exzess erreicht langsam seinen Zenit. Was dann? Im Crash steckt immer auch eine Chance. Aufzuwachen, hofft sie.
But sometimes we need a crash to wake us up.
Sagt Lauren Greenfield also. Generation Wealth, so heißt diese Ausstellung in Hamburg, mit Fotografien von ihr über Superreiche für uns. Peter Helling hat diese Ausstellung für uns schon gesehen. Und jetzt zur Nacht, zur Sonntagnacht hier im Deutschlandfunk Kultur. Was Gruseliges aus dem Residenztheater in München. Ein Mann, der Kindern die Augen ausreißt, der Sandmann. Nicht unbedingt ein Sandmann, den man nachts erwarten würde und möchte, verewigt von E.T.R. Hoffmann in einem romantischen Schauermärchen, einer der dunkelsten Texte der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, tausendfach interpretiert und ergründet. Denn es geht auch um mehr als nur um ein Horrorszenario. Es geht, wie so oft bei Hoffmann, auch um Traum und um Wirklichkeit. Inszeniert also am Residenztheater in München, genauer genommen im Marstall dort, von Robert Gerloff und für uns gesehen von Christoph Leibold. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, wie viel Grusel war dabei heute Abend in München?
Ja, Grusel schon, aber nicht nur Schockergrusel wie in dieser Szene, auch nicht unbedingt Geisterbahngrusel, wo einem so ein wohliger Schauer über den Rücken runterläuft, sondern eigentlich ein Grusel, der versucht, Vergangenheit und Gegenwart zu verknüpfen. Also gleich mal die Bühne. Es gibt zum Beispiel als einen Teil der Bühne so ein Gehäuse, ein drehbares, und wenn man in die offene Seite reinguckt, schaut man in so eine gotische Stube mit Rundbogenfenstern, historisch Gotik, da ist man gleich bei Gothic, beim Schauerroman, beim Gothic Novel, aber gleichzeitig sitzt dann da der Vater der Hauptfigur, Nathanael, und hat die Abendlektüre, die Zeitung vor sich und schimpft über den Liberalismus und auf die 68er, was die angerichtet haben. Also ja, sozusagen ein Grusel, der gärt im deutschen Wesen über die Jahrhunderte.
Was ist das eigentlich für eine Konstellation, die wir da haben?
Na, die Inszenierung, die funktioniert so ein bisschen wie so ein mehrfach belichteter Film. Diese Figuren sind gegenwärtig und vergangen in einem. Also sie haben Kostüme schon, die so ein Mix aus historisch und heutig sind. Erzählt ihr werde die Geschichte von diesem Nathanael, der immer dieses Sandmann-Märchen erzählt bekommt und sich dann furchtbar gruselt. Und dann gibt es diesen Coppelius, der zum Vater kommt, mit dem Experimente macht. Dabei stirbt der Vater und Nathanael sieht diesen Coppelius dann sozusagen als diesen Sandmann, der ihm die Augen ausreißt, der ihm Sand in die Augen streut. Und bei Gerloff wird das überlagert mit so einer Gegenwart. Da geht es um die Figuren, die uns sozusagen heute blind machen für die Wahrheit. Also sprich zum Beispiel Rechtspopulisten, die uns sozusagen Sand in die Augen streuen, um ihre eigenen Wahrheiten zu platzieren. Nur ist das nicht so eins zu eins in die Gegenwart übersetzt, dass jetzt der Sandmann, dieser Coppelius, wie eine Trump-Figur oder wie Herr Gauland oder wie auch immer auftreten würde, sondern das ist eine von vielen Anspielungsebenen. Es ist angelagert mit Zitaten von Goethe bis Heine bis dem Deutschland ein Wintermärchen. Das ist sozusagen dieses Schauermärchen, das erzählt wird.
Und dann gibt es ja auch eine Szene, wo das Sandmann-Lied in die deutsche Nationalhymne übergeht. Was hat das damit auf sich?
Naja gut, da wird eben diese Brücke geschlagen von dieser Sandmann-Geschichte zum deutschen zu dieser deutschen Misere, die letztlich verhandelt wird. Das ist eines von vielen Zitaten. Es läuft dann auch Mr. Sandman, dieser Evergreen. Es läuft Goethe, es wird Goethe zitiert, der Erlkönig, der Faust als der deutsche Held. Also es ist ein Spiel mit Zitaten und Verweisen, das manchmal einerseits sehr intelligent ist, auch unterhaltsam, vergnüglich, ironisch, aber manchmal auch Gefahr läuft, das ist die Schwäche dieses Abends, bis er sich dann so ein bisschen findet und fokussiert auf sein Thema, sich erschöpft oder sehr darin gefällt im Zitieren, im Anlagern von Stoffen. Also das wird sehr schillernd vor lauter Anspielungen. Dadurch zersplittert der Abend ein bisschen, bis er dann doch stärker scharf stellt auf dieses Thema, was gärt sozusagen im deutschen Wesen bis in die Gegenwart, aber da dann auch nicht zu eindeutig fokussiert, das ist dann wieder gut, sonst wird es platt.
Aber vielleicht hören wir mal in diese Szenerie rein, also wie man das schafft, vom Sandmann-Lied in die deutsche Nationalhymne überzugehen.
Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen nächstes Abendgruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss. Du hast gewiss noch Zeit. Sandmann, es ist noch nicht so weit, noch nicht so weit. Wir sehen erst den Abendgruß, jedes Kind ins Bettchen muss.
Lieber Sandmann, es ist noch
nicht weit, wir sehen erst den Abendgruß.
Schon beeindruckend, wie es fast unbemerkt das Sandmann-Lied in die Nationalhymne übergeht, oder?
Ja, das ist natürlich auf alle Fälle sehr clever gemacht, aber das ist so ein bisschen die ironische Klammer. Also es geht damit los und am Schluss geht es auch mit diesem Gute-Nacht-Gruß zu Ende. Es hat eben auch was Heiterisch-Spielerisches bei allem Ernst, was da auch verhandelt wird.
Sie haben gesagt, es verliert sich zum Teil etwas im ersten Teil, ist der zweite Teil dann besser?
Ja, auf alle Fälle, weil es eben dann stärker fokussiert auf dieses Thema, auf Deutschland, ein Wintermärchen, das ein Schauermärchen ist, und weil dann auch sich langsam so die Dinge fügen, also man hat dann das Gefühl, dann wurde vielleicht ein bisschen mehr sortiert von den Ideen her. Es gibt auch noch ganz toll, sozusagen diese Figuren werden ja zu Projektionsflächen für verschiedene Gedanken und Ideen. Und das setzt sich fort auch in der Bühne. Das zweite Element neben dem Container, den ich geschildert habe, ist eine riesige große Kugel. Und da werden Zitate drauf projiziert. Da glotzt ein großes Auge auf uns herunter. Und da werden dann auch Szenen gezeigt von Live-Videos, die gedreht werden im hinteren Teil des Containers, der manchmal nur durch eine Tür einsehbar ist. So ein bisschen wie bei Frank Castorf, Szenen aus dem Off. Und das nimmt auch diesen Grundtenor der Inszenierung auf. Wir haben nur einen beschränkten Blick auf die Dinge. Wir sehen eben ja nur das, was uns die Kamera sehen lässt.
Wie hat Sie das schauspielerisch überzeugt? Da war ja Manfred Zapatka unter anderem dabei.
Ja, vor allem würde ich Oliver Möller erwähnen, der den Nathanael, die Hauptfigur, spielt. Alle anderen wechseln so die Rollen durch, was auch wieder so ist. Wer ist eigentlich wer? Also was kann ich für die Wahrheit nehmen? Auch das greift das Thema auf. Oliver Möller ist dünn, drahtig, hat so leicht strähniges Haar hier, hagere Gesichtszüge, das passt prima zu dieser Figur, der ja immer so am Rande des Wahnsinns ist, weil er nicht weiß, was ist denn nun Wirklichkeit. Möller mit seiner Erscheinung und auch mit dieser fiebrigen Energie, die er aufbringt, ist eine sehr gute Besetzung für diese manische Figur, denn es ist ja auch so auf einer Ebene so eine Studie von Psychopathologie.
Christoph Leibold über E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann in München im Residenztheater im Marstall in der Regie von Robert Gerloff und wiederzusehen am nächsten Sonntag. Vielen Dank für diese Eindrücke.
Gerne geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und Jadranka Jusevic.
Der Schriftsteller und Anti-Mafia-Aktivist Roberto Saviano hat eine Vorladung eines Gerichts in Rom erhalten. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte dort Klage gegen Saviano wegen angeblicher Verleumdung eingereicht. Saviano sagte der britischen Zeitung The Observer: „Das ist die Vorgehensweise von Salvini. Er will seine Gegner mit Klagen mundtot machen." Saviano ist ein lautstarker Kritiker der Politik Salvinis und seiner Partei Lega, insbesondere in Fragen der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Letzten Sommer hatte Salvini damit gedroht, Saviano den Polizeischutz zu entziehen, unter dem der Autor wegen Morddrohungen der Mafia lebt. Der französische Verleger Antoine Gallimard und der Schriftsteller Salman Rushdie erklärten sich in der italienischen Zeitung La Repubblica solidarisch mit Saviano. Im Falle einer Verurteilung drohen Roberto Saviano bis zu 3 Jahre Haft. Der unter Hausarrest stehende russische Regisseur Kirill Serebrennikov ist für seinen Kinofilm Leto mit dem Nika, dem wichtigsten Filmpreis des Landes, ausgezeichnet worden. Der Produzent des Films, Ilya Stewart, nahm in Moskau den Preis stellvertretend entgegen und sagte: »Ich hoffe, dass es das letzte Mal ist, dass der große Künstler Kirill Serebrennikov seinen eigenen Preis nicht abholen kann.« Der Film Leto lief im vergangenen Jahr auch in deutschen Kinos. Serebrennikov wurde im Sommer 2017 wegen angeblicher Unterschlagung von Fördergeldern festgenommen. Seitdem befindet er sich im Hausarrest. Den Film, der die Geschichte des sowjetischen Rockstars Viktor Tsoi erzählt, stellte er in seiner Wohnung fertig. Serebrennikov bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Vor dem Oberlandesgericht München geht morgen der Streit um die sogenannte Verkündigungsmadonna weiter, die angeblich von Leonardo da Vinci gemalt worden sein soll. Der ehemalige Leichtathlet und Olympiasieger Armin Harry und seine Familie streiten seit 30 Jahren mit einem Galeristen um das Gemälde, das derzeit im Depot der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen aufbewahrt wird. Unter Kunstexperten ist die Ansicht, dass es sich um einen Da Vinci handelt, umstritten. Es könnte auch von einem Schüler Da Vincis stammen. Der Galerist bestreitet, dass die Familie Harry rechtmäßiger Eigentümer des Bildes ist. Das Gericht hatte wiederholt vergeblich an beide Seiten appelliert, sich auf einen Vergleich zu einigen.
Radio Janusewitsch mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Das Schöne am Theater ist ja, es ist immer live, das Theater. Und noch was, es braucht immer einen konkreten physischen Raum. Mit dem kann man bekanntlich alles Mögliche anstellen. Objekte, Licht, Sounds, Bewegungen, es ist sehr viel möglich. Manchmal verstellt ein Raum das Stück, manchmal lässt er es atmen und zum Theaterzuschauer sprechen. Vieles ist jedenfalls anders geworden durch 1 Million neue Möglichkeiten auf dem Theater. Die Technik hat das Theater verändert und einige sagen, nicht nur zum Guten. In der Akademie der Künste in Berlin trafen sich prominente Theatermacherinnen und Theatermacher, um über veränderte Bühnenräume zu reden. Und Janis Elbira war für uns dabei.
Eigentlich könnte es doch ganz einfach sein. Zumindest, wenn man dem Schauspieler und Schaubühnenstar Lars Eidinger glaubt. Als der nämlich auf dem abschließenden Podium in der Berliner Akademie der Künste nach seinem persönlichen Verhältnis zum Bühnenbild gefragt wurde, war es endlich an der Zeit für einen tierischen Vergleich.
Bei der Bühne... Ich finde es schon so, wie wenn ich mir ein Tier kaufe in der Zoohandlung und ich kaufe einen Käfig, ich tue da so ein bisschen was rein, hänge ich so ein Rad auf und mache noch irgendein Spielzeug rein oder so und dann kommt der Hamster und dann ist halt die Frage, macht der was damit?
Dass es ganz so einfach dann aber doch nicht ist, das hatte das zahlreich erschienene Fachpublikum zuvor in langen, mitunter ebenso aus- wie erschöpfenden Stunden miterleben können. Das hochkarätig besetzte Symposium unter dem Titel »Raum als Dramaturgie« hatte sich die Frage nach dem Status quo der Szenografie aufs Programm gesetzt, also nach Ausstattung, Licht, Kostümen und Rauminszenierungen in der aktuellen Theaterpraxis. Dabei verstehen sich Szenografen heute längst als die bildenden Künstler am Theater, deren Arbeiten durchaus Eigenständigkeit beanspruchen. Mit bloßer Kulissenmalerei habe das nichts mehr zu tun, wie die Theaterwissenschaftlerin Birgit Wiens gleich zu Beginn in ihrem Eröffnungsvortrag deutlich machte.
Dies vorausgesetzt sei im Folgenden gefragt, was heute also gemeint sein könnte, wenn man von Szenografie im Theater oder besser von Szenografieren spricht, nicht im Sinne von Ausstattung oder gar Dekoration, sondern als künstlerisches Hervorbringen von Raum, Visualität, auch Klanglichkeit und als geteiltes Reflektieren und Erfahrbarmachen von raumbildenden Prozessen, szenografisches Wissen. Was ist das oder was wäre das?
Die Antworten auf diese Frage nach dem szenografischen Wissen reichten von den radikal entrümpelten Räumen des Künstlers und Bühnenbildners Marc Lammert, etwa mit seiner ikonischen gelben Wand für Dimitar Gotschews Die Perser am Deutschen Theater, über die besondere Materialität gebrauchter Gegenstände bei Annette Kurz und bis hin zu den bunten Dada-Spielplätzen eines Herbert Fritsch, auf dessen fast schizophrene Doppelrolle als Regisseur und Bühnenbildner seine langjährige Dramaturgin Sabrina Zwach hinwies.
Der erste Autor der Herbert-Fritsch-Abende ist Herbert Fritsch, der Bühnenbildner, der eben sehr oft gesagt hat, Mensch, ich habe eine Idee für eine Inszenierung. Da wussten wir beispielsweise ein Haus, aber hatten noch gar nicht vereinbart, was wir da machen werden. Und dann hat Herbert gesagt, ich bin total aufgeregt, ich weiß, was wir da machen. Und dann hat er mir irgendwie ein Bühnenbild gezeigt und ich meinte so, aber zu welchem Stück denn? Ja, ist so wurscht.
Die Bühnen von Herbert Fritsch und Marc Lammert, von Ulrich Rasche, Katrin Brack oder Anna Fiebrock, sie sind Dramaturgiemaschinen, also Rhythmusgeber für die gesamte Produktion, Möglichkeits- und Zwangsräume zugleich. Doch diese wenigen Stars stehen an der äußersten Spitze eines Betriebs, der Bühnen- und vor allem Kostümbildner sonst eher stiefmütterlich behandelt, wie Katharina Krominga, Leiterin der Kostümabteilung am Theater Heidelberg, berichtete.
Wir kommen immer als Letztes in die Verhandlung. Dann die Missachtung in der Fachöffentlichkeit ist noch wesentlich schlechter als bei den Bühnenleuten. Ein Theaterabend wird kostümbildnerisch erwähnt von 10, erwähnt und nicht diskutiert. Also es gibt einfach gar keinen Diskurs über Kostümbild. Und dann ist natürlich die Genderfrage. Also egal, wen ich gefragt habe, warum verdienen Kostümbildnerinnen weniger, war die Antwort, ja, ist halt ein Frauenberuf.
Und während also auf dem Podium angemessen ausführlich der Gender Pay Gap und die mangelnde Wertschätzung für Kostüm- und Bühnenbildner diskutiert und kritisiert wurden, war es dagegen ein ganz anderer Einwurf, der am Ende der Veranstaltung überraschend wenig Widerhall fand. Er kam von der Schauspielerin Valerie Czeplanova, die sich, anders als ihr Kollege Lars Eidinger, im Hamsterrad der inzwischen immer verspielteren Bühnenbauten zunehmend weniger zu Hause fühle und daraus nun ihre Konsequenzen ziehe.
Als ich anfing, Theater zu spielen am Deutschen Theater, stand tatsächlich das Wort im Zentrum und die Bühnen waren so gebaut, dass sie mich zu sehr vielen Dingen zwangen. Und dieser Zwang hat mich sehr bewegt. Und das, was jetzt passiert, schätze ich sehr, aber es hat viel zu tun mit filmischen Aspekten, die auf die Bühne kommen, und mit Aspekten aus der bildenden Kunst. Aber für mich hat es nichts mehr mit dem zu tun, weswegen ich angefangen habe, Theater zu machen. Und das war, Dichter hörbar zu machen und gemeinsam mit den Zuschauern eine Fantasie zu entwickeln, die nicht sichtbar ist. Und das finde ich nicht mehr, deswegen beschäftige ich mich jetzt mit dem Film.
Valerie Czeplanova war über ihre Abwendung vom Theater wegen der Bühnenräume, mit denen sie nicht mehr zufrieden ist. Janis Elbira war auf dieser Tagung in der Akademie der Künste in Berlin über Bühnenräume heutzutage und über die Zukunft, wie sie sich auch verändern könnten. Und wir kommen vom Theater zur Oper. Auch da spielt ja natürlich Bühne eine große und eine zentrale Rolle. Und hier geht es um einen Komponisten in dieser Oper, der auf der Suche nach einem fernen, grau, kaum greifbaren Klang ist. Und dafür verlässt er sogar seine Geliebte. Musik aus der Ferne klang von Franz Schreker heute Abend in Frankfurt am Main. Die Grete, die Geliebte des Komponisten, der Hauptfigur aus dieser Oper, gesungen von Jennifer Holloway. Eine Oper von Franz Schreker, eine sehr frühe, mit der er schon große Erfolge gefeiert hat. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war er einer der meistgespielten modernen Opernkomponisten. Sogar Richard Strauss musste neidisch sein. Jetzt also Franz Schreker, der Ferne klang, neu inszeniert in Frankfurt am Main. Von Damiano Micheletto und für uns gesehen von Natascha Pflaumbaum. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Fritz, so heißt ja der Komponist auf der Suche nach dem fernen Klang. Was ist das eigentlich für ein Klang, den man da nachjagt?
Ja, das ist eine Utopie. Im Prinzip ist es etwas komplett Weltfernes, also eine irreale Vorstellung, der er irgendwie nachhängt. Am Anfang denkt man noch, okay, er macht sich auf in die Welt, so wie viele Komponisten das tun und versucht so ein bisschen abzugucken, hier und da Stile aufzunehmen. Und er bricht ja damit auch die Beziehung zu Grete eben, weil er sagt, nein, ich will diese Utopie eigentlich, dieses, was man noch nie gehört hat, das will ich komponieren. Und sie sagt, okay, mach das. Und im Prinzip wird dadurch dieses Liebespaar für beendet erklärt. Und er geht in die weite Welt hinaus auf der Suche nach dieser Utopie. Und man hat es eben schon so ein bisschen gehört, das war die Schlussszene aus der Oper. Man hört ganz viel Harfe. Und dieser ferne Klang für den Fritz, der scheint auf jeden Fall von Franz Schreker so ein Harfenklang zu sein. Also ein Klang, der vom Wind irgendwo aus einer anderen Welt herübergeweht wird. Mhm. Das ist also, das kommt immer wieder vor, wenn der Fritz kommt und von diesem fernen, völlig utopischen Klang spricht.
Und seine Geliebte lässt ihn einfach gehen für einen Klang?
Ja, die lässt ihn gehen für den Klang, weil sie, glaube ich, auch einer Utopie hinterherhängt. Nämlich sie will so eine perfekte Liebe haben. Vielleicht will sie auch diesen Fritz haben, der dieses völlig Irreale schafft, nämlich einen fernen, weltfernen Klang zu verkomponieren. Ich glaube, sie baut sich da wirklich, Michael Gielen hat das mal so gesagt, so ein Popanz auf, dass sie so ein super-duper Mann haben will, der in die Weite geht, diese seltsame Komposition schafft. Und mit dem würde sie sich, glaube ich, dann am Ende schon vereinigen. Tut sie dann ja auch. Aber die Strecke dahin, uiuiui, die ist ziemlich heikel für beide.
Und der Fritz, wie wird er hier gezeichnet?
Der Fritz ist eigentlich eher im Hintergrund, tatsächlich einer, der ständig diesen Harfenklang im Kopf hat und der sie auch tatsächlich sehr liebt, aber ferngesteuert. Also die lieben nicht sinnlich, die lieben einfach platonisch, die sind aufeinander fixiert, fast ist es eine Obsession. Vielmehr ist es diese Grete, die ja diese Oper dann auch ausmacht und eigentlich kreist 90% der Oper nur um diese Frau, weil die einen totalen sozialen Abstieg durchmacht. Also beide, das ist ja häufig so, wenn Leute so große Ideale haben, dann regredieren die ja, dann fallen die ja total zurück. Und die beiden auch, statt dass sie tatsächlich was Tolles erreichen, fallen die total zurück. Und diese Grete, die wird erst so eine Hure, dann geht sie zu so einem Grafen, den sie ganz toll findet. Und am Ende kommen beide wieder zusammen, aber finden dann doch am Ende nicht die wirkliche Liebe. Nur für einen kurzen Moment, als diese Harfe aufklingt und man den Eindruck haben, jetzt im gegenseitigen oder im beiderseitigen Zusammensein, da haben sie mal für einen kurzen Moment diesen fernen Klang gehört.
Wir haben gerade ein paar heftige Diskussionen gehört aus der Akademie der Künste in Berlin über Bühnenbilder und wie sie sich verändert haben und auch über Schauspielerinnen zum Beispiel, die oft auch Probleme haben in bestimmten Bühnenbildern, zu viel Film, zu viel Kunstelemente. Wie war das Bühnenbild hier in Frankfurt eigentlich?
Ui, hier war auch ganz viel Film und Kunst und so zusammen, aber das griff unfassbar gut ineinander. Also es war eine fast kahle Bühne von Paolo Fantin und zwar waren die Seiten mit so Gasevorhängen, auch die Front war mit einem Gasevorhang für Projektionen gut gemacht, da war Text drauf projiziert, aber vor allem wurde Klang visualisiert und zwar durch so 3D-Animationen, wie man sie aus so, ja sag ich mal, Grafiken kennt, wenn Statistiken deutlich gemacht werden, so dreidimensionale Felder, manchmal auch so pulverig, dann waren das wieder so Wellen, dann waren das so Schleier, das war unfassbar gut gemacht, weil diese Gasevorhänge, die waren so verschränkt in den Raum gehängt, sodass Tiefe angedeutet wurden und auf unterschiedliche Gasevorhänge überlagerten sich Projektionen von diesen seltsamen Klangschleiern. Ui, das hatte also eine ungroße phantasmagorische Kraft. Man hatte immer den Eindruck, dieser Klang, ich bin ihm ganz nahe, der wird mir hier ja schon vor Augen geführt. Aber das war es dann eben doch nicht. Und dann hatte das auch so den Eindruck, dann wurden immer wieder so Gasevorhänge weggenommen und dann auch so Projektionen von den alten Grete und Fritz-Charakteren drauf gemacht. Die hatten nämlich, da waren Doppelgänger eingeführt. Es ging nämlich eben auch um Zeit. Und diese Gasevorhänge wurden weggemacht und es wurden neue Räume eröffnet. Man hatte immer den Eindruck, ich betrete jetzt so eine Art inneren Monolog von dieser Grete oder von diesem Fritz und sehe den jetzt gerade beim Komponieren oder beim Altern zu. Es hatte eine echt magische Kraft, muss ich sagen. Und es war total schlicht, nur diese Gasedinger und dann ab und zu mal so ein Stuhl und ein Tisch. Aber das war unfassbar beeindruckend und hat einen sehr reingezogen.
Ich höre Ihre Begeisterung. Ja. Setzt die sich auch fort, Frau Flambaum, in der musikalischen Interpretation von Sebastian Weigle, dem Generalmusikdirektor in Frankfurt?
Ja, diese Musik von dem Franz Schreker, das ist ja, man kann das irgendwie gar nicht sagen, was das eigentlich für eine Musik ist, 1912 geschrieben. Die hat von allem etwas. Und ich finde, Weigle, da hat es der, also Schreker schreibt irgendwie eine Musik, die ist so richtig, ja, man kann sagen, musikalisch abfotografierte Gefühle. Man hat wirklich den Eindruck, wenn da was aufbäumt, dann weiß man sofort, oh, das ist Liebe. Oder wenn da was so Geigen süß verzerteln, dann hat man auch eine ganz sensible Art. Und Weigle, der schafft es tatsächlich absolut so abzubilden. Und vor allem Jennifer Holloway als Grete, das war also...
Die wir schon am Anfang gehört haben.
Ja, die wir schon gehört haben. Also die blüht auf und die kann natürlich, fast 3 Stunden dauert das Werk, die kann diesen Tonus so halten und kann natürlich diese vielen verschiedenen Gefühle extrem gut abbilden. Also das hat... Also musikalisch eine große Sogkraft. Ich finde dieses wirklich magische und vielschichtige, man kann das auf so vielen Ebenen ausdeuten. Dieses Bühnenbild ist toll, aber es ist eben nicht nur klug gemacht, sondern es hat so einen poetischen, großen poetisch-sinnlichen Wert. Und von daher, man kann in diese Aufführung nochmal gehen und man hat, glaube ich, noch nicht alles entziffert.
Also bitte auf nach Frankfurt am Main, an die Oper. Eine komplett begeisterte Natascha Pflaumbaum. Über diese Inszenierung von Franz Schrekers Der ferne Klang in der Regie von Damiano Micheletto und in der musikalischen Leitung von Sebastian Weigle. Herzlichen Dank für diese Eindrücke. Und wie immer zum Ende unserer Sendung. Fazit: Schauen wir auf die Feuilletons des nächsten Tages. Und das tut heute Nacht Tobias Henzel.
Ich habe zu Hause in jedem Raum einen Fernseher und der muss auch laufen, sagt Heller von Sinnen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Und man denkt, ja klar, April, April. Aber dann wird sie konkreter. Bei mir im Bad läuft nur noch ZDF-Info mit den ganzen History-Dingern. Und man stellt es sich bildlich vor und glaubt es dann eben doch. Ähnlich verhält es sich, auch in der SZ, mit Michael Morstedts Artikel »Im Zen-Garten«. Es gebe nun eine Erweiterung für den Browser Google Chrome, behauptet er, mit dem man Hasskommentare auf Twitter, Facebook und Co. ausblenden könne. Mit einem virtuellen Regler könne man den Ton auf den entsprechenden Seiten bestimmen. Die Toxizität im Internet lässt sich auf 4 Stufen genau regulieren, schreibt Morstedt. Am einen Ende der Skala steht der Zen-Mode, in dem einfach alle Kommentare weggefiltert werden. Auf der anderen ist es das lautmalerisch sehr gut getroffene Blaring, also Plärren. Das kann nur ein Aprilscherz sein, denkt man auch hier. Allerdings nur, bis Morstedt über die Technik dahinter berichtet und ernst über die Folgen der Browser-Erweiterung nachdenkt. Wenn nun jeder Nutzer die Software installieren würde, wäre das Netz damit zwar noch kein Zen-Garten, aber doch ein wesentlich friedlicherer Ort als heutzutage, schreibt er, wirft jedoch die Frage auf, ob das der richtige Weg ist. Denn nur weil die Hasskommentare nicht mehr sichtbar sind, heißt es ja noch lange nicht, dass auch die Menschen verschwinden, die sie verfassen. Überlässt man ihnen nun nicht Haus und Hof? Werden sie dadurch nicht noch weiter radikalisiert? Kann, nein, darf man sich der Schlechtigkeit der Welt einfach so verschließen? Dass Milan Kundera an diesem 1. April 90 wird, ist ganz sicher kein Scherz. Auch nicht, dass einer seiner wichtigsten Romane Der Scherz heißt. Nach dem Einmarsch der Sowjets in die Tschechoslowakei im August 1968 verschwanden auch Kunderas Bücher aus den Buchhandlungen und Bibliotheken und wurden vernichtet. Daran erinnert der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seine Eltern hätten allerdings in ihrem Bücherregal Kunderas Erzählband »Das Buch der lächerlichen Liebe« mit weiteren gelisteten Werken in der 2. Reihe hinter politisch unproblematischen Büchern versteckt. Eben diesen Erzählband Kunderas hat Rudisch dann im Sommer 1989 gelesen. »Damals bin ich gerade 17 geworden. Über Böhmen flüchteten die Deutschen nach Ungarn« und dann weiter über die offenen Grenzen nach Österreich. Und ich war unglücklich verliebt. Am Abend betrunken und am Morgen verkatert. Und dann reiste ich zusammen mit Kunderas tragikomischen Helden in Wehmut und Trauer. Es heilte mich, schreibt Rudisch in seinem sehr persönlichen Artikel zu Kunderas rundem Geburtstag. Kundera wurde ausgebürgert und hat im Pariser Exil schließlich nur noch auf Französisch geschrieben. Dieser Sprachwechsel habe Rudisch, der vor allem in Deutschland lebt, ermutigt, mit Winterbergs Reise nun einen Roman auf Deutsch zu schreiben. Beim Verfassen dieses Buchs habe er oft an Kundera denken müssen. Vor allem an unser Mitteleuropa zwischen West und Ost, das wieder zu verschwinden droht. An unser Mitteleuropa, das im Westen gerade wieder vergessen wird. Denn was ist es schon anderes als ein Vergessen, wenn man über uns schon wieder fast nur als Osteuropa spricht und schreibt? Zum Schluss noch etwas zum Schluss. Ob das ein Aprilscherz ist, müssen Sie selbst herausfinden, liebe Hörer. Jedenfalls behauptet Friedrich Küppersbusch in der Taz, etwas Isländisch sprechen zu können. Þetta reddast, schreibt er. Das bedeutet, am Ende geht's gut aus.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons von morgen. Damit schon mal bestens vorbereitet in die neue Woche. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.